Adlerpick, Podcast, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CEC und freue mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe unseres Podcasts. Heute habe ich einen Gast in unserer Sendung, auf den ich mich schon eine ganze Zeit freue. Ich wusste, dass wir irgendwann zusammen einen Podcast aufnehmen werden. Und heute ist sogar ein ganz besonderer Moment, weil wir sitzen hier in Schweinfurt und wir haben gleich um 19 Uhr einen Vortrag zusammen und werden vor 100 Unternehmern sprechen, dass es darum geht, dass es eine Zukunft braucht, die es zu gestalten gilt, dass es Visionen braucht für Unternehmen. Und der ein oder andere, der meine Arbeit verfolgt, weiß, dass ich da einen sehr engen Kontakt pflege mit Harald Strutz. Und Harald Strutz sitzt mir auch schon gegenüber. Und es ist, wie gesagt, es ist schon ein besonderer Moment ja für mich. Es ist einige Jahre her, da habe ich jeden Sonntagmorgen ehrfürchtig beim Doppelpass gesessen und habe seinen Worten gelauscht, wenn er Aktuelles berichtet hat aus der Bundesliga oder aus dem Fußballgeschehen. Und ihn vorzustellen, ist schon fast so ein bisschen Eulen nach Athen ja zu tragen. Also alle, die sich mit Fußball beschäftigen, kennen ihn natürlich sehr intensiv, weil er hat natürlich den Fußball in den letzten 30 Jahren in Deutschland geprägt oder mitgeprägt auch. Er war lange Jahre Vizepräsident beim DFB und bei der DFL. Er ist mittlerweile Ehrenpräsident von Mainz 05. Und er ist Ehrenringträger der Stadt Mainz auch geworden. Das ist alles in 2019 ja passiert. Das war ein sehr historisches Jahr dann für ihn natürlich mit vielen Ereignissen, die da zusammengefallen sind. Und er hat natürlich eine Geschichte zu erzählen. Und das werden wir auch heute Abend in dem Vortrag natürlich auch dann von ihm hören. Und wir werden natürlich auch die Brücke ja herstellen und bauen zu dem Thema, was das natürlich auch heute für Unternehmen und für die Wirtschaft ja bedeutet. Und wir werden heute in unserem Podcast natürlich auch gemeinsam so ein bisschen über Hintergründe auch reden, was es ausmacht, Menschen zu entwickeln, die richtigen überhaupt zu sehen, wer für Führungspositionen geeignet ist. Und man darf nicht vergessen, dass auch aus dem Kontext von Mainz 05 in den letzten Jahren auch Persönlichkeiten entstanden sind, die es vorher in der Fußballszene nicht gab. Und ich möchte nur Namen nennen wie Jürgen Klopp, wie Thomas Tuchel, und ich könnte jetzt weitermachen. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf den heutigen Podcast mit Harald Strutz.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Harald, ich möchte dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast. Und ich sage natürlich danke, dass du dir die Zeit nimmst ja für unsere heutige Sendung. Und natürlich auch, wir haben ja vor Corona ja angefangen, über unsere gemeinsamen Vorträge ja zu sprechen und hatten dann auch die ersten gemeinsamen Erlebnisse schon, die wirklich toll waren. Wir hatten schöne Abende da auch zusammen mit begeistertem Publikum auch. Und dann sind wir leider durch Corona ein bisschen ausgebremst worden. Und jetzt geht's wieder los. Ja, heute Abend zum ersten Mal wieder gemeinsam on stage, wie wir so schön ja auch sagen können. Und wir wollen heute so ein bisschen mal auch über Hintergründe reden. Ich habe mir natürlich auch ein paar Fragen ja überlegt, die ich dir gerne heute stellen möchte. Aber jetzt möchte ich dich erstmal willkommen heißen, Harald, und vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir und zu dem, was du natürlich so in den letzten Jahren bewegt hast.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, mein lieber Andreas. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil es, glaube ich, schon eine außergewöhnliche Geschichte, die nicht ich persönlich, sondern ich zusammen mit diesem Verein Mainz 05 geschrieben habe, zusammen auch mit vielen Vorstandskollegen, mit einem großartigen Team im Hintergrund, eine Vision zur Realität werden lassen, indem man eben von der Oberliga bis in die Euroleague es geschafft hat, gerade in dem harten Fußballgeschäft und gerade in den Zeiten, in denen auch viele Neuerungen da eingetreten waren, gerade was Transfers anbetrifft, gerade was eben auch Fernsehgelder anbetrifft. Also es gab eine ganze Vielzahl von wirklich schwierigen Thematiken, die wir zu bearbeiten hatten. Ich selbst bin eigentlich Leichtathlet gewesen und war eigentlich auch ein sehr erfolgreicher Leichtathlet. Ich habe es sogar geschafft, in den Olympiakader 1972 nach München zu kommen, weil ich hatte die Disziplin Dreisprung. Der eine sagt ja, der andere sagt, was ist Dreisprung? Also Hop, Step, Jump kann man auch sagen. Ich hatte damals im zarten Alter von 20 Jahren den Juniorenweltrekord und hatte auch mehrere Länderkämpfe für den Deutschen Leichtathletikverband. Und wie es halt manchmal so geht, das war mein großer Traum, mein großes Ziel. Aber 6 Wochen vorher Vor Beginn der Spiele habe ich mir den Fuß gebrochen und war dann ziemlich deprimiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Und bin dann auch ins Olympialager gefahren nach München und habe dann mit einem Gipsfuß im Olympischen Dorf die Spiele teilweise erleben dürfen. Und dann habe ich mir aber gesagt, nachdem auch diese Verletzung, es war so ein, praktisch wie so ein Fußbruch gewesen, bei einem Sprung, dann ist man auch psychologisch ein bisschen gehemmt, dann habe ich nochmal versucht weit zu springen, ist mir auch ganz gut gelungen, aber dann habe ich mir natürlich den vorgenommen, erstmal zu studieren, habe bin dann ins Jurastudium gegangen, bin seit 1979 dann auch Rechtsanwalt geworden und jeder fragt mich, wie kommt eigentlich ein Leichtathlet denn zum Fußball? Ja, also das würde ein abendfüllendes Programm werden. Ich versuche es mal kurz zu machen. Es ist reiner Zufall im Leben. Mhm. Die einzige Verbindung, die ich zu Mainz 05 hatte, dass mein Vater schon in den 50er Jahren eben auch Präsident von Mainz 05 war, sodass ich auch so das ein oder andere mitbekommen habe. Mein Vater ist aber sehr früh gestorben, im zarten Alter von 46 Jahren schon. Also ich war gerade 6 Jahre alt gewesen. Und auch meine Brüder hatten dann immer so ein bisschen zu Mainz 05 Bindung, aber ich eigentlich überhaupt nicht. 1985, ich war dann ja schon mittlerweile 35 Jahre, hat mich jemand gefragt, ob ich in den VIP-Club mal eintreten wollte. Und es hat mich eigentlich auch begeistert. Ich war gerade jung verheiratet, das erste Kind war da und habe gesagt, also na klar, muss ja irgendwas passieren. Ich bin in Mainz geboren, wollte auch ein bisschen was in Mainz bewegen. Und so bin ich dem VIP-Club beigetreten und ich mache es kurz. Oh Wunder, groß, 05 ist gerade aufgestiegen, 1988.
Von welcher Klasse? In welche Klasse?
Von der damaligen Oberliga dann in die zweite Bundesliga. Und die Mitgliederversammlung stand an, aber der damalige Präsident war jetzt nicht so, ich sag mal, mehr so beliebt gewesen. Aber das hatte eigentlich mit meiner Person überhaupt nichts zu tun. Aber in der Mitgliederversammlung selbst ist er dann nicht gewählt worden und plötzlich rief dann eine Gruppe meinen Namen.
Wie sind die da? Also erstmal muss ich jetzt sagen, Harald, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Jetzt kann ich zum ersten Mal nachvollziehen, wie es den Moderatoren bei Doppelpass geht, ja, wenn die nicht reinkommen mit ihren Fragen, ja, weil dann doch so viele Ideen gleich auch kommuniziert, ja, und was ja auch klasse ist, ja, und deswegen da natürlich, das mal, du bist nicht mit dem Vorsatz dahin gegangen, dass du Präsident werden wolltest, oder dass da irgendwie
überhaupt nicht geplant, dass ich Präsident werde. Ich bin hingegangen, ich habe mir überlegt gehabt, möglicherweise mal in den Vorstand, der damals aus 9 Personen bestanden, wenn man wollte, weil ich im Vorfeld auch so das eine oder andere für den Vorstand mal erledigt habe. Aber das war überhaupt keine Intention gewesen und es war auch jetzt nicht abzusehen, dass ich überhaupt im Vorstand gewählt werde. Also ich bin da hingegangen und dann nahmen die Mitglieder einen so abstrusen Verlauf, dass plötzlich, wie gesagt, mein Name gerufen wurde. Der damalige Vizepräsident und dann spätere natürlich auch mein Freund Peter Arends, der wollte einfach nicht kandidieren. Den damaligen Präsidenten wollte man nicht mehr haben. Und dann habe ich gesagt, bin aufgestanden. Und ich glaube, das ist so etwas, das kann man gar nicht lenken.
Zufällig.
Aus einem Gefühl im Bauch. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich das halt mal. Mhm. Und dann bin ich auch direkt gewählt worden. Und jeder hat gesagt, ja, das ist ein 37-jähriger Rechtsanwalt da, der hat mit Fußball,
37 Jahre.
Mit Fußball überhaupt nie etwas zu tun gehabt. Und jetzt ist er plötzlich Vorsitzender eines Vereines wie Mainz 05 und die spielen auch jetzt noch zweite Bundesliga.
Zweitliges.
Wie soll das denn funktionieren? So hat das angefangen erstmal und die schweren Jahre haben ja dann begonnen, weil ich hatte auch keine Ahnung über die wirtschaftlichen Hintergründe. Noch einmal, als Rechtsanwalt damals gesehen war es eigentlich unverantwortlich, aber vielleicht war es gerade diese Unbekümmertheit, die dazu geführt hat, dass man einen völlig neuen Weg geht, versucht zu gehen mit Menschen, die bereits integriert waren in diesen Verein, um ein Team aufzubauen, um dann auch etwas für das Renommee zu tun und auch wirtschaftlich eben zu expandieren, nachdem man das Vertrauen wiedergewonnen hat, denn Mainz 05 war in der Tat ein No-Name-Verein, auch wenn er gerade mal aufgestiegen war in die Bundesliga. Das Fatale war dann, um einen Satz noch zu sagen, ja, als erstes Spiel, das wir gehabt haben, haben wir 1-0 geführt, und 6-1 verloren zu Hause gegen SV Meppen. Da war natürlich die Schadenfreude von vielen groß. Und ich habe mir gedacht, das hängt ja gut an. Wir sind auch dann direkt im ersten Jahr wieder abgestiegen. Und dann dachte ich eigentlich, dieser Traum, ja, Traum war es vielleicht damals noch nicht, aber diese Vision, was bewegen zu können, wäre schon wieder weg gewesen. Aber wir sind tatsächlich ja dann mit einem Parforce-Ritt gleich wieder aufgestiegen und sind dann wirklich 14 Jahre dann in der zweiten Bundesliga gewesen, bevor wir dann 2004 aufgestiegen sind.
Ja, die Geschichte, die du da ja erzählst, und wir haben sie ja im Vortrag dann auch nachher zusammen, die ja auch mit vielen tollen Filmen ja auch hinterlegt ist, die wir vom SWR ja da zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch oder da auch zeigen nachher. Und ich, dann die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich ja auch Fußball sehr leidenschaftlich auch begleite mein ganzes Leben, mich da auch im Fußball engagiere, auch viel im lokalen Fußball bei uns in Frankenberg da auch gemacht habe in den letzten Jahren. Und die Ausgangssituation, die du damals hattest mit Mainz, die hat mich so ein bisschen auch erinnert an das, was wir so damals in den Kreisliga-Vereinen ja auch erlebt haben. Und in dem ersten Film wird es ja deutlich, und ich könnte jetzt ketzerisch sagen, Nomen ist oben, der Bruchweg, ja, der war zu der Zeit
das
auch ein Bruch.
Das war genau
das so. War auch so, das war auch ein Bruchweg, oder?
Das war mehr als ein Bruchweg, es war eigentlich für jeden Gastverein unzumutbar, für den Zuschauer unzumutbar.
Sanitäranlagen, Toiletten, das war ja alles.
Man darf es einfach nicht beschreiben, weil es war wirklich in einem Hygienezustand. Also ich habe mich gewundert, dass überhaupt Menschen zu einem Spiel kommen, auch wenn es damals erst mal 1500, manchmal vielleicht auch 3000 waren.
Und das, wenn man, also deswegen, das sollte man vielleicht auch wirklich an der Stelle nochmal klarstellen, weil wie gesagt, wir wollen ja auch so ein bisschen inspirieren, auch für Menschen, die heute Aufgaben übernehmen, wie Ausgangspositionen sind und so weiter. Also das war ja nicht so, dass du jetzt hier den Job eines renommierten Bundesliga-Vereins übernommen hast, ja, mit einer Infrastruktur, mit einem entsprechenden Umsatz und so weiter, sondern die Ausgangspositionen. Ich glaube, das ist nur ganz, ganz wenigen bewusst und das wird ja in deinem Vortrag nachher auch sehr deutlich werden. Die war mal ganz anders.
Also die Ausgangsposition war die, dass ich dann relativ schnell und nach einigen Wochen gemerkt habe, dass dieser Verein eigentlich eine Insolvenz war, dass man eigentlich hätte einen Konkursantrag stellen müssen oder der unmittelbar bevorstand. Die zweite Sache war, dass wir eine Mitarbeiterin hatten. Das dritte war, dass wir eine Geschäftsstelle in einem Container hatten, also ein Zimmer für den Vorsitzenden, in dem ich aber kaum gesessen habe. Und vorne saß eine Geschäftsführerin, die den Kartenverkauf, damals natürlich nicht so viel, aber organisierte. Es waren, ich glaube, damals 600 Mitglieder bei Mainz 05 gewesen. Also alles lag am Boden. Also es war wirklich einfach unzumutbar für alle Beteiligten. Und da fing eigentlich so der Reiz an zu sagen, Mensch, wir versuchen doch mal etwas daraus zu machen und den Weg dann zu finden, wirklich eine Vision zu haben, die jetzt nicht im ersten Jahr war, sondern da war man darum bemüht, eigentlich das alles aufzuarbeiten, was in der Vergangenheit falsch gemacht worden war, vermeintlich falsch gemacht worden war, muss ich immer wieder sagen, weil das ist ja nicht alles falsch, was in der Vergangenheit war, ganz und gar nicht. Aber es war natürlich überhaupt keine wirtschaftliche Basis gewesen. Es waren keine Sponsoren da. Und in Mainz war die Stimmung so, also diesen Verein braucht kein Mensch, insbesondere kein Mainzer. So einfach war das. Es gab so ein paar Einzelne, die da mal hochgegangen sind. 82 war der größte Erfolg von Mainz 05, deutscher Amateurmeister zu sein. Auch in den 70er Jahren war man schon mal am Tor der zweiten Bundesliga. Aber alles das ist wirtschaftlich eben völlig runtergewirtschaftet worden und worden im wahrsten Sinne des Wortes. Ist vielleicht auch runtergewirtschaftet geworden von außen. Aber mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga ergab sich ja schon so eine Perspektive. Und wie gesagt, da habe ich gedacht, naja, zweite Bundesliga ist so schlecht nicht. Fängst du mal damit an, habe dann nicht damit gerechnet, nach einem Jahr schon wieder abzusteigen. Aber man muss sich das vorstellen, man sitzt in einem Container, man hat 5, 6 Vorstandsstunden immer Sitzungen, jeden Montagabend. Die einzige Abwechslung war, dass wir ein halbes Hähnchen uns bestellt haben aus der Vereinsgaststätte.
So wie es viele ja kennen.
Wie viele es kennen.
Viele kennen, ja.
Haben die Bücher aufgearbeitet und haben gesagt, was machen wir jetzt eigentlich? Also eine Strategie, die einfach damit begründet war, die Herzen der Menschen zu erreichen. Die Herzen der Mainzer natürlich zu erreichen.
Jetzt gehe ich ganz bewusst, ja, weil ich will mal diesen krassen Unterschied darstellen, weil du wirst ja nachher den Weg erzählen und ich meine, ich kann es jetzt sagen, ich kann es auch nachher am Ende natürlich auch nochmal sagen, ich kann immer wieder nur empfehlen, allen, die jetzt hier Hörende sind, sich das Ganze wirklich auch mal anzuhören und mal mitzumachen. Wir sind ja jetzt auch dieses Jahr wieder regelmäßig da auf Tour und die Geschichte, die du erzählst, die ist ja wirklich so beeindruckend. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen mal einen Zeitsprung, dann fast 30 Jahre später und dann sieht man in Mainz einen, ich sage jetzt mal schon, etablierten Bundesliga-Verein, der zwischendurch ja auch Europa League gespielt hat. Wir sehen da ein Riesenstadion, eine tolle Arena mittlerweile. Corona hat jetzt natürlich ein bisschen Einfluss auch genommen, aber vor Corona in der Größenordnung von fast 150 Millionen Euro Umsatz, ja, hat dieser Verein, dieses Unternehmen gemacht jetzt auch. Und es ist ja gigantisch. Ja? Und das, glaube ich, ist die Botschaft, die wir auch an der Stelle nochmal senden sollten oder die du auch da nochmal wirklich aus voller Inbrunst auch sagen kann, sowas ist möglich. Ja, und das ist aber ein Weg bis dahin. Also das ist ein ganz klarer Weg, den man gehen muss, Jahr für Jahr und immer wieder, aber es ist möglich.
Also natürlich ist es möglich und viele Vereine haben es ja auch versucht, auch zu erreichen. Ich meine, es gab viele Traditionsvereine, ob das Rot-Weiß Essen ist, ob es Oberhausen ist, könnten alle aufzählen.
Kickers Offenbach, Alemannia Aachen und so weiter, Reisen, ja.
Haben es ja immer wieder versucht. Das Hauptproblem ist, wenn Menschen nicht zusammenfinden, die erstmal bereit sind, in einem Team zu arbeiten. Und jeder seine Rolle hat, das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, die kein Herz haben für den Verein und auch für ihre Stadt. Mhm. Weil das ist ja keine Sache, die jetzt wir nur für uns tun, natürlich auch. Also jeder Mensch ist eitel, wenn der Erfolg da ist, nur wir haben genug Niederschläge erlebt. Dann hast du auch sagen können, musst du dir das antun. Und der entscheidende Punkt ist die Kontinuität und die Geduld zu haben. Nicht zu glauben, ich bin jetzt da, mache die Tür auf und sage, ich habe ein Konzept, wie so oft gemacht werden, und dieses Konzept wird innerhalb von einem Jahr fruchten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei keinem Unternehmen. Es funktioniert erst recht nicht im Fußball, weil beim Fußball kommt eines hinzu. Fußballvereine, natürlich Unternehmen, wir sind ja kein Verein mehr. Wir sind natürlich in der Rechtsform ein Verein, aber wir sind ein Unternehmen. Und ich sage mal, von der Insolvenz bis eben auf 150 Millionen zu kommen. Und ich habe 2017 aufgehört, da waren wir 120 Millionen. Und dann kam ja dann auch die Corona-Geschichte dazu. Und selbst auch noch zwei Stadien gebaut zu haben, denn wir haben den Bruchweg ausgebaut, ja. Bundesliga tauglich gemacht und hatten bereits 7 Jahre später ein völlig neues Stadion, eine neue Arena gehabt. Das sind ja alles finanzielle Belastungen, die so ausbalanciert sein mussten, dass man überhaupt auch wirtschaftlich überleben konnte. Und wenn ein Verein wie Mainz 05 eben über 17 Jahre jetzt kontinuierlich sogar in der Bundesliga spielt, gibt es zwei Gründe dafür. Wir hatten hervorragende Führungspersönlichkeiten, also jetzt meine ich nicht meine Person, sondern ich meine den Sportmanager, ich meine insbesondere unser Trainer, das sind die wichtigsten. Und ich sag mal, du hast aufgezählt, wir hatten natürlich mit Jürgen Klopp, mit Thomas Tuchel, wir hatten mit Marco Rose, wir hatten mit Thorsten Lieberknecht. Ich könnte eine Vielzahl auflisten, grandiose Trainer und oder Spieler, die dann Trainer geworden sind, die alle ihre Wurzeln bei Mainz 05 hatten. Entscheidende Punkt, einen Satz bitte noch. Und das war die Geduld. Immer wieder die Selbsteigenmotivation. Wir lassen uns nicht unterkriegen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Und deswegen gehe ich da gerade so gleich vehement auch rein. Weil das ist natürlich ein Thema, was ja in vielen Unternehmen ja genau die gleiche Konstellation ist. Und man hofft ja, irgendwo gute Führungskräfte zu kriegen, die einen dann im eigenen Unternehmen weiterbringen. Ja? Und einer der absoluten Stärken von dir, von euch, von Mainz, ja, ich meine, ich habe es ja nun auch sehr intensiv die letzten Jahre ja auch beobachtet, es sind ja immer wieder bei euch Leute rausgekommen, entwickelt worden, die kannte ja keiner. Das heißt also, ihr habt ja nicht einen Jürgen Klopp als erfolgreichen Trainer ja irgendwo verpflichtet, der schon viele Jahre vorher seine Meriten hatte und hat gesagt, so, der kommt jetzt zu uns, so bringt uns weiter und wenn der dann geht, dann holen wir den nächsten Erfolgstrainer, Thomas Tuchel, ja, sondern ihr habt ja aus eigenen Reihen ja immer wieder Leute, die keiner vorher kannte, also man hat ja immer auf Mainz geschaut und hat gesagt, wen haben sie denn jetzt wieder, wen ziehen sie denn jetzt da wieder nach und wir könnten ja noch ein paar Namen nennen, die mittlerweile ja Deutschland auch auf anderen Trainerstationen.
Aktuell natürlich auch Bruce Wenzel.
Genau, Bruce, ja, Lieberknecht, ja und so weiter, die Liste ist ja ellenlang, ja. Also man spricht ja da vielleicht von einem Trüffelschwein, also wie habt ihr das denn hingekriegt oder was habt ihr da gesehen, dass ihr solche Talents, ja, das ist ja Talents, dass ihr die in den eigenen Reihen findet und gesagt habt, dem geben wir das Vertrauen, das ist ja ein Riesenrisiko.
Das ist ganz einfach. Wir sind einen Weg gegangen, den andere nicht gegangen sind. Langsam fangen sie an, aus den einzelnen Vereinen oder eben auch Unternehmen in der Bundesliga diesen Weg zu gehen. Wir haben uns erstmal umgeschaut, wen haben wir in den eigenen Reihen. Aus einem völlig einfachen Grund. Wir wussten, wenn wir diesen Personen eine Chance geben, wir haben sie beobachtet, wie Klopp als Spieler, wir haben sie beobachtet in ihrer Arbeit, in ihrer Personality, mit ihrem Brain, wie sie diesen Verein leben.
Identifikation.
Man darf ja mal eins nicht vergessen, Jürgen Klopp war bei uns 10 Jahre Spieler, bevor er dann 8 Jahre Trainer war. Also ich meine, er hat ja alles mitgemacht und es war letztendlich jemand, der ganz einfach diesen Verein lebte. Also jetzt aktuell bei von Hertha BSC, Sandro Schwarz haben wir ganz noch vergessen.
Ja, absolut.
Das stimmt, alles. Stimmt. Und allen denen haben wir eine Chance gegeben und haben, bevor wir jetzt, wie heißt es so schön, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Wenn es nicht funktioniert hätte, könnte man immer noch den Weg gehen. Aber heutzutage haben wir doch in allen Bereichen eine Geschäftsleitung, eine Führungscrew, werden alle Stellen neu besetzt, von Anfang bis zum Ende. Und da muss ich sagen, da vergisst man auch die Hygiene des eigenen Vereins, die Hygiene, auch eine gewisse Wertvorstellung. Noch einmal, wenn das jetzt nicht funktioniert, kann man ja immer noch sagen, es hat nicht funktioniert. Wir hatten ja auch Trainer gehabt, wo es ganz einfach nicht funktioniert hat. Meistens kamen die aber in der Tat extern.
Genau.
Die waren extern. Die wollten auch dann, und das ist ein großer Unterschied, es ist entscheidend, wenn ich heute so entscheiden hätte, in einem Unternehmen oder in einem Verein, wer kommt, dann gibt es zwei Dinge. Er muss sich das leben, was wir vorgeben. Und nicht so, dass der Verein oder sprich das Unternehmen jetzt alles machen muss, was der Fremde in Anführungszeichen möchte. Beispiel HSV, kann man ruhig mal sagen. Ein ständiger Wechsel, das ist immer, man suchte Trainer, die haben gesagt, ich habe die Vorstellung, die Stellung. Wo ist die Identifikation? Wo ist das Corporate Identity vom HSV geblieben? Mhm. Und das führt zu der Sache, dass man ganz einfach keinen Erfolg haben kann, à la longue. Oder immer nur hoch und runter und hat keine Festigkeit. Und irgendwann wird es dann auch letztendlich, ich sag mal, ja, ein bisschen lächerlich, wenn man so will.
Also, da sprichst du mir natürlich absolut aus dem Herzen. Also deine Botschaft ist ja ganz klar, dass du sagst homegrown, also die eigenen Leute stark machen, die alten Leute hochziehen. Und über allem gibt es ja diesen schönen Spruch, über allem steht der Verein. Ja. Und vielleicht auch genau, wenn wir das wieder übertragen auf andere Wirtschaftsunternehmen, das ist ja, haben wir ja genau die gleiche Thematik. Da wechselt permanent der Vertriebsleiter, es kommt immer wieder neuer Vertriebsleiter, vergleichbar mit dem Trainer, ja, und es gibt keine Vertriebssystematik, es gibt keine Vertriebsstruktur, wo dieser Trainer dann quasi eingebettet wird, dass er in der spielen kann und das auch wieder weiterführt.
Also genau das teile ich dir auch, nur du hast einen Satz gesagt, über allem steht der Verein. Dieser Satz gilt dann, wenn letztendlich schon in der vorherigen Periode auch Menschen und Führungspersonen da waren, die dieses Unternehmen ja geprägt haben. Das scheitert in dem Moment, wenn diese alle weg sind und jeder sagt, ich mache jetzt was ganz Neues. Das kann nicht funktionieren. Also im Fußball ist es noch viel einfacher, weil da stehen draußen die Fans und sagen, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht. Ja. Bei den Unternehmen ist das ja nicht in dieser krassen Form so. Mhm. Da passiert es aber aus den Mitarbeiterkreisen heraus. Dass man sagt, also das hat ja jetzt mal völlig andere Vorstellungen oder sie. Ich will das jetzt nur mal als Beispiel. Und das meine ich. Und das ist schon eine Führungsfrage. Und die Führungsfrage ist, um es gleich noch anzufügen, ist, man kann ja einen Verein oder ein Unternehmen führen, in dem man alles kontrolliert und sich verrückt macht und sagt, und das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen und das nicht. Oder aber ich gehe den Weg, das ist für mich eigentlich die wichtigste Aufgabe einer Führungsperson, macht Eigenverantwortung, geht an eure Aufgaben dran. Natürlich muss eine Kontrolle da sein.
Vertrauen.
Aber ehrlich gesagt, damit motiviere ich meine Mitarbeiter. Und so habe ich es dann auch in der Geschäftsstelle gemacht. Wir sind ja dann von einer Halbtagskraft im Jahre gewachsen. In den Jahren am Schluss oder jetzt haben wir etwa 120 Mitarbeiter. Also nur in der Vereinsorganisation.
Plus Spieler und Akademie und so weiter. Das
kommt ja alles noch dazu. Also ich meine, und davon konnte man ja nie ausgehen, dass eine solche Entwicklung eintritt. Das konnte man nicht. Aber die Geduld und vor allem dieses ja auch die eigene Motivation und auch an dieser Idee festzuhalten und zu sagen, ich habe es erreicht. Also wir sind dann 2004 aufgestiegen. Ja, aber wir wollten jetzt mehr. Wir haben gesagt, ja, jetzt wollten wir noch ein neues Stadion. Es war noch nicht da. Kam dann erst 2011. Aber wir wollten ein neues Stadion. Wir hatten eine neue Vision gehabt. Und das so ging das Schritt für Schritt. Und deshalb sind wir expandiert von, wie gesagt, Konkurs bis zu 120 bzw. 140 Millionen.
Sehr ist ja wirklich eine absolut beeindruckende Geschichte. Und jeder, wie gesagt, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt hat, ja, oder beschäftigt, der hat es ja miterlebt auch, ja, wie das Ganze immer weiter und weiter gegangen ist. Und Mainz hat ja immer so ein bisschen auch eine besondere Rolle auch. Also eine besondere Aura, ein besonderes Charisma, was Mainz. Ich meine, da war ja immer das Thema, Mainz ist ein Karnevalsverein oder.
Toll. Also, genau. Ja, ein also, großartiges Image. Das Beste, was uns passieren konnte. Das gehört doch auch dazu. Also ich kann Folgendes machen. Ich kann einfach morgens aufstehen und kann sagen, ich gehe in mein Unternehmen und freue mich, dass mein Unternehmen da ist. Oder Verein. Ich kann aufstehen und mache mir jeden Tag Gedanken, was muss eigentlich jetzt passieren. Also ich sage mal, ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Und das ist natürlich bei uns, wir sind nur ein Karnevalsverein. Das hatte vorher Köln, aber wir haben ja viel stärker noch in den Fokus geraten. Freiburg hatte Universitätsstadt. Freiburg wurde immer mit uns verglichen. Ist auch absolut richtig. Großartiger Verein, genauso in der Entwicklung. Nur eines ist klar, Freiburg war viel früher in der Bundesliga und wir haben das Stadion 10 Jahre früher gehabt, als jetzt eben beispielsweise in Freiburg das Stadion eröffnet worden ist. Also der Weg war letztendlich viel länger. Mhm. Was ich meine ist, dass man eben nicht aufhören darf, mit dem eigenen, mit auch sich selbst zu motivieren und auch nicht nachlassen darf. Und ehrlich gesagt, wenn du Erfolg hast, macht das natürlich auch Spaß. Und wir haben ja unseren größten Erfolg deshalb auch zu verdienen. Wir sind ehrlich gesagt ja auch, was heißt ehrlich gesagt, sage ich immer, wir sind ja weltweit bekannt geworden durch Klopp, durch Tuchel. Wir haben 2 Welttrainer. Wer hat das aufzuweisen?
Ja, absolut. Das ist, ja.
Und ich sage, wir waren ein ganz, ganz kleiner Verein. Mhm. Und jeder hat gedacht, naja, was wollen die denn überhaupt? Die ersten Jahre vergesse ich nie. In diesem Bruchwegstadion, da, wie die Würmer da im Rasen rum sind und wir mussten uns Sachen anhören. Im Fernsehen sind wir niedergemacht worden. Ich stand da immer und habe versucht, mit meinem damals noch jugendlichen Lächeln, das habe ich mir aber nie abgewöhnt, so die Sache so ein bisschen nonchalant abzutun. Aber innerlich habe ich natürlich wahnsinnig gekocht und habe dann auch, deshalb bin auch in die Stadtpolitik, weil genau das ist ein Punkt, ob das ein Verband ist oder die Stadtpolitik, ob es der DFB oder die Deutsche Fußballliga ist. Man muss natürlich präsent sein, ob es die IHK ist, ob es die Handwerkskammer ist, um letztendlich auch die Menschen kennenzulernen, um Netzwerke zu entwickeln und denen sagen zu können, auch in der Politik, das müsst ihr jetzt ganz einfach machen. Das ist nicht für uns nur, sondern es ist für die gesamte Stadt.
Das ist, was du sagst, und ich kann nur wirklich da immer noch mal appellieren, dass alle da ganz, ganz bewusst zuhören, weil das, was du gemacht hast, auch ist ja für alle Unternehmer letztendlich genau wirklich das Gleiche. Also das heißt, du hast dich zwar um dein Unternehmen, um deinen Verein Mainz 05 gekümmert, aber du bist, wie du schon gesagt hast, du bist in die Lokalpolitik reingegangen. Du hast ja viele Jahre im Stadtrat da mitgearbeitet, 20 Jahre, ja. Du warst im DFB, in der DFL Vizepräsident, ja. Du hast dich da engagiert, du warst ja viel unterwegs. Das hat ja auch einen hohen Einsatz bedeutet, den du da auch geleistet hast, ja. Aber das waren ja alles Puzzlesteine letztendlich, ja, um dann letztendlich das, was du in Mainz machen wolltest, damit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch für viele Unternehmer wichtig, sowas zu sehen, Netzwerke zu bilden, über den Tellerrand hinauszugehen, sich zu engagieren und so weiter. Das war ja alles im Sinne der Sache.
Ja, also von allein kommt man gerade gar nichts.
Also schöne Aussage, sehr schöne Aussage, Harald. Ja, ja, genau, ja, richtig.
Banal, aber
ja, richtig. Natürlich, klar.
Also allein passiert mal gar nichts.
Ja.
Also darauf zu warten, also ich warte noch auf einen Lottogewinn, also da kann ich leider keinen Einfluss drauf nehmen, aber ich sage mal mit einem Lächeln auf den Lippen, wenn man sich nicht wirklich dann auch die Hacken abläuft und dann immer wieder versucht, auch mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen, ob sie nicht bereit wären, letztendlich dann auch ein kleines Sponsoring zu machen. So wie die ersten Jahre ich zu jedem Unternehmen in Mainz gegangen bin und in der Hoffnung, es gibt eine Sogwirkung. Wenn die Firma A mitmacht und sagt, ich gebe euch 5.000 Euro, kommt vielleicht die Firma B und sagt, macht der da auch mit? Dann sagst du, ja, dann gibt der auch nochmal 5.000 Euro. Und so ist unser VIP-Club, der ursprünglich, als ich angefangen habe, mit 85 Leuten, und damit Kleinunternehmen waren, gewachsen auf 2.500.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, ehrlich gesagt auch mal selbst sagt, wow.
Mhm.
Und daneben darf man nie vergessen, und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, ganz, ganz wichtig, neben der Nachhaltigkeit, die man ja immer wieder propagiert, vor allem auch etwas zu tun für das Umfeld, also soziales Engagement. Auch Flagge zu zeigen, dass man eben nicht nur in ein abgeschlossenes Unternehmen oder ein Verein, sondern wir haben gegründet Mainz 05 Hilft e.V. und haben damit weit über 1,5 Millionen an notleidende Familien und Institutionen, die eben nicht von der Öffentlichkeit gefördert werden, unterstützt. Über 5 Jahre haben wir 1,5 Millionen ausgeschüttet. Bayern München, sage ich mal, da reden wir wahrscheinlich über 10 bis 12 Millionen, was ja nie so in der Öffentlichkeit ist.
Ja, so
aber
ist
man muss eben auch sagen, und das gehört schon dazu in der heutigen Zeit, weil es animiert auch die Kunden und die wollen das auch. Und ob du jetzt mal als Unternehmen 5.000 Euro spendest für einen Kindergarten oder für den Kirchenchor oder was auch immer, das spricht sich rum.
So ist es,
und
ja.
Und es zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes auch aus.
Ja, es ist wirklich beeindruckend, das muss man sagen. Und man bekommt es ja auch mit. Mainz ist ein fester Bestandteil der Region, der Stadt, der Kultur in dieser Stadt. Auch mein Sohn hat jetzt einige Jahre in Mainz studiert. Ja, und er sagt, es ist schon beeindruckend, wie sehr sich die Menschen wirklich mit diesem Verein identifizieren. Wieder identifizieren, genau. Dazu können wir auch gleich noch kommen, wobei ich ja auch die Zeit läuft immer so schnell rum, also das ist leider immer so schade. Ich würde gerne nochmal eine Nuance, die mich sehr, sehr interessiert und die mich auch sehr berührt hat, ja, die würde ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen wollen, und zwar unter zwei Blickwinkeln. Das eine ist, wir hatten ja nun schon die Gelegenheit, des Öfteren auch gemeinsam in Mainz im Stadion zu sein, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich da auch mit dir ins Stadion auch gehen darf und auch im Business-Bereich oder im MIP-Bereich mit dir da auch unterwegs bin. Und es ist ja wirklich so, jeder, der dich ja irgendwo schon sieht, ja, sucht sofort Blickkontakt mit dir, will dich sofort ansprechen, du kriegst ja unwahrscheinlich viel Respekt, Wertschätzung und so weiter. Und ich denke, die Menschen wissen ja, dass du derjenige bist, der schon Initiator war dieses Ganzen, was da heute geschaffen wurde. Und wie gehst du damit um? Ist das für dich, macht dich das stolz? Ja, macht dich das, gibt dir das ein inneres Gefühl von Frieden, dass du sowas geschafft hast oder sowas? Das würde ich gerne nochmal von dir so wissen. Und ich komme auch gleich auf einen Moment, der mich noch sehr berührt hat, den möchte ich nochmal ganz besonders auch ansprechen, weil es ein Thema ist, was auch in mir natürlich sehr drin ist. Deswegen da aber erstmal, wie geht's dir damit, wenn du da auf das drauf schaust und weißt, du hast so ein Lebenswerk geschaffen da in Mainz?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man da muss man eben die von mir und von dir auch angesprochene Historie sehen und muss letztendlich auch dann erkennen, natürlich macht einem das zufrieden, weil es ist ja nichts geschenkt worden. Ich sage immer, wir sind ein Verein gewachsen ohne Großinvestoren. Wir haben keine Anteile verkauft. Wir haben das alles aus eigener Kraft geschaffen. Ich war nicht eben die ersten Jahre da und habe gesagt, kannst du uns mal 200.000 D-Mark oder Euro geben, sondern wir mussten erst überzeugen, um Sponsoren dann auch mit unseren Ideen und unseren Werten ganz einfach zu identifizieren. Was uns dann geholfen hat, war natürlich der sportliche Erfolg und der Aufwind mit Klopp und insbesondere Klopp mit dem Aufstieg in der Bundesliga. Man empfindet es in der Tat so, dass man natürlich stolz ist, und ich kann mir auch kein Mensch erzählen, dass er nicht eitel ist. So. Es steckt auch viel Arbeit dahinter. Und es steckt etwas dahinter, was man, glaube ich, nicht lernen kann. Das ist halt das eigene Charisma. Der Nachteil ist, dass Leute natürlich dich angucken und sagen, ah, der erkennt mich nicht. Weil wenn du so viele Menschen natürlich wie ich dann siehst, dann sagst du automatisch guten Tag. Aber es ist mir auch schon dadurch angesprochen, Sie kennen mich nicht mehr. Ich bin mal vor 5 Jahren mit der Mannschaft auswärts gefahren. Also das passiert auch. Aber das ist ja witzig auch. Das kann man auch mit einem Lächeln abtun. Man fühlt, also ich sag mal, wenn es mir schon in diesem kleinen Rahmen geht, dann kann man sich vorstellen, wie es eben den großen, renommierten Sportlern geht, die ganz einfach teilweise ja Isolation leben müssen, weil sie sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen können. Das habe ich ja Gott sei Dank nie erleben müssen, sondern die Freiheit ist ja geblieben. Aber wenn wir nicht von Niederschlägen auch eingeholt worden wären und von diesen Träumen, wir sind zweimal nicht aufgestiegen, wir sind 2002 nicht aufgestiegen in Berlin wegen eines Punktes und ein Jahr später kam es noch härter, sind wir nicht aufgestiegen am letzten Spieltag auch, alles am letzten Spieltag wegen eines Tores. Als Eintracht Frankfurt aufgestiegen und wir in Braunschweig zwar gewonnen haben, 4-1, aber es hat halt wegen einem Tor,
nicht gereicht,
eines Tores hat es nicht gereicht. und dann hast du es geschafft 2004. Und ich muss sagen, wer dann nicht nachvollziehen kann, dass man verdammt nochmal richtig stolz ist und auch ehrlich gesagt mal sagt, haben wir klasse gemacht. Ich bin ein Teil eines Teams. Ich habe das ja nicht alleine geschafft, sondern da waren alle beteiligt. Das ist ganz wichtig. Und das muss man auch teilen. Weil es gibt niemanden, also Alleinunterhalt, der gibt es heute nicht mehr. Gab es mal, ob es in Schalke war, ob es jetzt vielleicht bei Hertha BSC Berlin war. Das hilft nichts. Weil wenn du, der General ist immer nur so gut wie seine Soldaten. War schon immer so. Deshalb ist es das Wichtigste, auch mit Empathie und den Mitarbeitern zu begegnen, ihre Leistung anzuerkennen. Das heißt nicht, dass man ein Weichei wird, sondern man hat klare Kautelen und klare Wertvorstellungen. Und wer da nicht mitspielt und nörgelt, der gehört nicht mehr ins Team. Mhm. Der muss gehen. Und diese Konsequenz muss man auch haben.
Harald, das ist das, was ich an dir so schätze ja auch. Ja, also überhaupt natürlich deine Werte. Ja, wenn du die nicht so hättest und so leben würdest, würden wir sicherlich nicht zusammen solche Dinge machen. Also da haben wir ja nun ja eine sehr, sehr große Schnittmenge. Und ich würde ein Thema ganz gerne kurz ansprechen auch heute, weil es mir sehr wichtig ist, weil es viele Unternehmer haben ja auch das Thema von Nachfolge und ob ihre Kinder dann mal irgendwann ihre Dinge weiterführen oder das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich habe es ja eben vorhin schon gesagt, ich habe einen Gänsehautmoment gehabt in unseren Begegnungen. Du weißt, welchen ich meine. Und zwar, wir waren einmal, als wir im Stadion waren, sind wir durchgegangen und da hast du mir ein Bild gezeigt, was da im VIP-Bereich an der Wand hängt. Ein großes Schwarz-Weiß-Bild, sehr imposant gemacht, ja. Und das ist von dem Spiel, ich glaube aus den 50er Jahren war das, gegen Manchester City. Ja, also da hatte auch Mainz ja schon renommierte Gegner zu der Zeit.
50. Jubiläum,
okay. Und da zeigst du mir ein Bild, wo der kleine Harald, ja, auf der Tribüne sitzt. Ich weiß nicht, wie alt du da warst, müsst ihr jetzt nochmal nachrechnen. Fünf Jahre, okay. Und neben dir sitzt dein Vater und der Vater war Präsident von Mainz 05.
Ja, ja. Und ich sitze auf dem Schoß meines Opas, genau am Spielerausgang.
Wahnsinn.
Weil das könnte ich deshalb so identifizieren, weil es immer eine Zigarre war. Mein Vater war so ein bisschen schräg oberhalb. Also ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass man das auch dann eben beim 100-Jahre-Jubiläumsbuch, ich meine, das ist eine außergewöhnliche Geschichte.
Wahnsinn, oder? Gibt's was Vergleichbares? Also irgendwas, dass jemand Präsident als Sohn wurde und sein Vater war vorher auch Präsident eines Erstligavereins?
Das gibt schon, ja. aber ein 50-jähriges Jubiläum und ein 100-jähriges Jubiläum, also Vater und Sohn. Also das gab es noch nie.
Okay, also ich kriege selbst jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich mit dir darüber rede.
Ja, das war halt auch so, das sage ich ja, das ist auch ein Zufall. Also der Ursprung war eigentlich aufzustehen in einer Mitgliederversammlung und zu sagen, ich mache das in meinem Kopf, Klammer auf, mache ich halt mal 2 Jahre, mal gucken, was bei rauskommt und wenn es nicht geht, gehst du halt wieder weg. Aber das war halt und das... Aus diesen geplanten 2 Jahren sind halt 29 und ein paar Monate.
Aber es hat sich ja schon irgendein Kreis auch geschlossen und auch dann der Familienkreis hat sich ja damit nochmal geschlossen. Also ich
wenn man
schon
so will, ja, das ist, ich meine, man neigt natürlich das Ganze zu romantisieren. Das ist ja...
Klar, schöne Geschichte, ja.
Das ist ja eigentlich auch schön,
ja, klar.
Bei einem selbst, ja. Mhm. Aber ich weiß, dass es trotzdem immer ein sehr, sehr zartes Gebilde ist und man muss auch immer sehr, sehr, ja... damit umgehen, jetzt mit einer solchen Geschichte und es gibt ja auch andere Zeiten, denn ich habe ja auch andere Zeiten erlebt, gerade zum Ende meiner Amtszeit.
Das wäre ein Punkt, den würde ich natürlich jetzt auch gerne noch ansprechen auch und du hast ja, das war ja auch eine Zeit, in der wir uns kennengelernt haben auch und da hast du mir ja auch Dinge erzählt, die dir da widerfahren sind, wo du die Welt nicht mehr verstehen konntest und also es gab natürlich viele, viele tolle lichte Momente auch, ja, aber du hast mir ja auch den Moment erzählt, der dich ganz, ganz heftig getroffen hat, ja, wo du ja dann auch zurückgetreten bist beim Mainzer Karneval damals in dem Umzug, wo du ja diskreditiert worden bist. Und Dinge beschuldigt worden bist, ja, die dich sehr mitgenommen haben.
Also, ich bin ein Abzocker Schalke, hat man gesagt.
Und Bild-Zeitung, Titelseite, ja. Ja, war ja jeden Tag mit den neuesten Schlagzeilen da auch. Also das war ja schon auch eine ganz schön krasse Situation, oder? Die man da durchstehen muss. Also mit deinem Antrieb und mit deinem Positiven, wie du es ja auch gerade erzählt hast. Und dann auf einmal wirst du ja von so einer üblen Nachrede, man kann es ja gar nicht anders sagen, wirst du daheim gesucht. Also wie ist es dir da gegangen, Harald, in der Zeit? Was hat das in dir ausgelöst?
Darf ich mal ganz offen sagen? Ja. Mehr als beschissen, auf
ja.
Deutsch gesagt.
Ja.
Weil das ist aber etwas, was mir bewusst geworden ist, was ja auch vielen Politikern heutzutage widerfährt. Ich glaube, die Lehre, die daraus ist, wie gesagt, wir waren über 25 Jahre ein gemeinsames Team. Einer hat das Team verlassen. Dann kam eine Pressekampagne mit wirklich böswilligen Unterstellungen. Die ging ja bis zu teilweise Betrug. Ich bin ja noch Rechtsanwalt. Also ich meine, bin in Mainz geboren, bin Rechtsanwalt. Und da wird vorgeworfen, ich hätte auf Kosten von Mainz 05 10 Tage im Hyatt, da brauche ich es mal sagen, im Hyatt Hotel in Hamburg gewohnt mit meiner Frau auf Kosten von Mainz 05. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Folge einer Presseberichterstattung führte dazu, dass die Mitarbeiter auch Unterlagen rausgeschmuggelt haben mit der Frage, um zu sagen, hier könnt ihr nachvollziehen, er hat auf Kosten Mainz 5 gelebt. Tatsache war, es war eine manipulierte Rechnung der Mannschaftsrechnung, als wir dort gewohnt haben. Also mir sind wirklich Dinge widerfahren, die gönne ich meinem größten Feind nicht. Und damit ist das gesamte Konglomerat, das gesamte Team auseinandergebrochen, weil auf einmal jeder glaubte, dann bin ich doch Präsident. Es sollte ein Aufsichtsrat kommen. Der Aufsichtsrat wollte dann eine Neustrukturierung des ganzen Vereines, die schon im Gange war, also Ausgliederung, das ganz aktuelle Thema, Fans. Und das habe ich mir fünf Monate angesehen. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine bittere Lehre für mich. Und dann habe ich gesagt, ich kandidiere ganz einfach nicht mehr. Mhm. Die Folge war dann die nächsten 3 Jahre, wirklich 3 Jahre, meinst du, der gesamte Vorstand ist auseinandergebrochen, der Manager ist zum anderen Verein gegangen, nämlich Schalke 04. Wir haben es gerade noch geschafft, 3 Jahre lang überhaupt in der Bundesliga zu bleiben. Und just am Ende, Einsatz muss noch dazugehören. Als ich dann als Ehrenpräsident die Nase voll hatte und habe ein Interview gegeben und habe gesagt, die und die Leute sind ganz einfach schlecht für den Verein. Wir brauchen wieder die ursprünglichen Galionsfiguren. Wir brauchen Menschen, die wieder die DNA haben. Mhm. Dann kam unser Spieler Bo Svensson als jetzt Trainer zurück, Martin Schmidt, der bei uns Trainer war, und Christian Heidel, der Manager, war, und kommt wieder zurück. So, und ab diesem Zeitpunkt war alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Was will ich damit sagen? Bevor man dazu übergeht, sich Gedanken macht über Nachfolgen und daran denkt, völlig neue Leute reinzuholen. Diejenigen, die ein Unternehmen oder einen Verein nicht kennen, scheitern bitter, weil sie sehen das auch nicht als Aufgabe, sondern nur als Job. Und das muss man sich immer vor Augen
halten. Ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend, Harald, und dafür auch nochmal danke, dass du da so offen Einblick ja auch gibst und das so auch darstellst. Und ich finde, es ist auch für viele nochmal, die ja auch in ihren eigenen Lebenssituationen als Unternehmer, als Führungskraft auch genau mit solchen Dingen zu kämpfen haben, wie wichtig einfach immer dann ehrlich zu bleiben, auf dem Boden weiterzustehen, weiter seine eigene Vision und seine Werte auch zu leben, dafür einzutreten. Und meine Oma hat früher immer gesagt, ehrlich wird am längsten. Ja. Und dann kommt es so, wie es kommt. Und ich habe mich riesig, riesig für dich gefreut, als im Jahr 2019 diese ganzen Dinge waren, deine Standing Ovations, die du bekommen hast, ja, bei der Jahreshauptversammlung in Mainz. Ja,
ich habe mir gesagt, ich bin dann in Anführungszeichen dann totgeehrt worden. Also bei Mainz 5, beim DFB und bei der DFL.
Da wie ein Domino-Effekt auf einmal,
war, ja. Innerhalb von 3 Monaten gab es halt alle Ehrungen, die man nur haben kann. Ich hab gedacht, na, irgendwann wird das so. Ich hätte es gerne ein paar Jahre später noch gehabt. Aber gut, das ist eine Lebenserfahrung. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Kann man ja auch mal sagen. Ich bin jetzt 71 Jahre.
Man glaubt es kaum.
Das ist schön zu hören. Ja. Aber das Thema ist heutzutage, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und mein Motto ist immer, I don't let the old man in.
Ja, mein lieber Harald, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort und ich bin wirklich, beeindruckt, wieder mal wie immer. Wir haben wirklich viele, viele schöne Gespräche gehabt in den letzten Jahren und ich hoffe, wir haben viele Gelegenheiten noch gemeinsam aufzutreten, auf der Bühne zu sein und du erzählst vielen Leuten noch deine Geschichten. Und das Schöne ist ja wirklich, und das liebe ich ja immer ganz besonders, ich bin auch gespannt, was heute Abend passieren wird, wenn die Leute dann Fragen stellen, ja, und du dann auf die Fragen ja sehr spontan eingehst, auf die Dinge. Und du bist ja immer noch mittendrin und du hast mir auch vorher, hast du mir noch ein Bild gezeigt, wie du vor, glaube ich, 2 oder 3 Tagen Jürgen Klopp in Mainz getroffen hast und wie ihr euch da begegnet seid und wie sehr ihr euch gefreut habt, auch zu sehen. Und man sieht es wirklich auf dem Bild, wie sehr ihr beide lacht und strahlt. Und ich glaube, das kann man eindeutig sagen, dass du bei vielen, vielen Menschen in deinem direkten Umfeld, aber auch in der, national in Deutschland, dass du Spuren hinterlassen hast. Ja.
Mehr kann man nicht erreichen.
Ja.
Und wenn es so ist, dann freut mich das. Aber noch einmal, es ist auch eine schöne Gelegenheit, überhaupt an solche Erfahrungen weiterzugeben. Denn eines kann man nicht lernen im Leben, das ist die Erfahrung. Und wenn man eine Erfahrung hat, kann man die weitergeben. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, das eben auch anderen Menschen so zu präsentieren, dann muss ich sagen, macht das einen Riesenspaß. Und wir haben ja nur einen Teil erzählt von.
Genau so ist es, Harald. Und das ist, wir haben jetzt, ja, ja, genau, also wir müssen jetzt auch wirklich aufhören, ja, weil der Saal füllt sich jetzt mittlerweile unten. Wir haben schon hier die ersten Aufforderungen bekommen, ist schon geklopft worden. Und von daher, lieber Harald, ich sage an der Stelle nochmal Danke. Und ja, für alle, die jetzt ein bisschen mehr noch Lust bekommen haben, Harald Strutz persönlich kennenzulernen, wir haben immer wieder die Termine auf unserer Homepage oder Sie können uns auch gerne kontaktieren auch. Wir sind natürlich auch gerne auch bereit, noch weitere Seminare und Vorträge zusammen auch zu halten, sei es in Unternehmen, ja, mit für die Mitarbeiter oder auch natürlich für Kunden, die Sie auch zu solchen Veranstaltungen auch einladen können. Und natürlich, wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen, wenn Sie ihn natürlich auch teilen, und wir wünschen an dieser Stelle erstmal eine gute Woche, viel Spaß bei allem, was Sie tun, und ich hoffe, Sie haben viele Ideen und viele Impulse auch wieder heute mitgenommen aus dieser Ausgabe vom Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.